Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese heute Morgen noch einmal aus dem 2. Korintherbrief, die Verse 14 und 15, Kapitel 5, 14 und 15. Anders als geplant wollen wir uns heute Morgen noch einmal beschränken auf den 14. Vers, mit dem wir uns ja am vergangenen Sonntag schon befasst haben und wollen dann am kommenden Sonntag, so Gott will, über Vers 15 nachdenken und in dem Zusammenhang, wer will, kann sich in dieser Woche mal mit der Bedeutung des Brandopfers befassen, das wichtigste Opfer im Alten Testament, das Brandopfer. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass beim CSV Verlag ein Büchlein herausgegeben worden ist, Christus, wie er in den Opfern gesehen wird. Vorträge von einem Kingscote, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Nur so weit muss man also zurück, um über dieses Thema überhaupt etwas zu finden. Heykop Verlag natürlich auch, das ist die Brüderbewegung, die sich sehr damit beschäftigt hat. Und dann gibt es auch dieses schöne kleine Büchlein von Armin Hippel, der ja nun vor einigen Jahren heimgegangen ist, über die Opfer, die Bedeutung der Opfer. Ja. Wichtig für unser alltägliches Glaubensleben. Ich lese also Kapitel 5, 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit wieder leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Dazu ermahnt Paulus die Gläubigen in der Gemeinde zu Korinth am Ende seines Briefes. Er tut es angesichts der vielen Missstände, die es unter ihnen gab. Ob es um die Spaltungen im Namen der Leiter der Gemeinde ging oder um ihre falsche Haltung Paulus gegenüber, ob es sich um Rechtsstreitigkeiten in der Gemeinde handelte oder um den Missbrauch der Abendmahlsgemeinschaft, welche Probleme der Apostel in diesem Brief, im 1. Korintherbrief, auch immer ansprach, alles war letztlich auf einen Mangel an Liebe zurückzuführen. Gott ist Liebe, so schreibt der Apostel Johannes. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Und darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und von dieser göttlichen Liebe war der Dienst des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter bestimmt. Die Liebe Christi, so schreibt er hier, die Liebe Christi drängt uns. Es ist die göttliche Liebe, die sich in Christus Bahn gebrochen hat, um uns in der von Gott geschenkten Gerechtigkeit, diesen Zusammenhang haben wir gesehen, Vers 21, da geht es nämlich um die Glaubensgerechtigkeit, um uns in der von Gott geschenkten Gerechtigkeit auf ewig mit Gott zu vereinen und es uns zu ermöglichen, nicht mehr uns selbst zu leben, sondern ein Leben zu führen, das für Gott und für den Nächsten da ist. Inhalt der Glaubensgerechtigkeit ist nicht nur die Vergebung, das heißt Zudeckung aller Sünden, als hätten wir sie niemals begangen, sondern auch die Tatsache, dass wir unserer alten Natur nach in Christus, unserem Stellvertreter, der Sünde gestorben sind, als hätte sie uns niemals beherrscht. Wenn einer anstatt aller gestorben ist, so schreibt Paulus hier, so sind sie alle gestorben. Also noch einmal, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, zumal wir urteilen, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Wenn die Bibel im Neuen Testament vom Sterben spricht, so sind damit unterschiedliche Bedeutungen verbunden. Ist also nicht überall dasselbe damit gemeint, ja, mit dem Wort Sterben. So ist an einigen Stellen von unserem leiblichen Tod die Rede. In Römer Kapitel 7 führt Paulus aus, dass die Berührung mit dem göttlichen Gesetz, die Begegnung mit dem göttlichen Gesetz, dem Menschen zur äußersten Ohnmacht gereicht. Sie bringt ihn also in eine Situation, in eine innere Verfassung äußerster Ohnmacht. Und in diesem Sinne stirbt er, so schreibt Paulus, Römer Kapitel 7. Das Gebot, das doch zum Leben gegeben war, bringt ihm den Tod. Also ein Sterben unter dem Anspruch des Gesetzes. Ich sterbe täglich, bezeugt Paulus den Korinthern angesichts der vielen Gefahren, denen er ständig ausgesetzt war. Dazu das entsprechende Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe, ich sterbe täglich. Er starb täglich. In dem Sinne, dass er ständig und immer wieder bestimmten Gefahren ausgesetzt war. Ähnlich schreibt er in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, und er schreibt das im Zusammenhang mit den mancherlei notvollen Situationen in seinem Leben. Er schreibt es im Zusammenhang mit den vielen verschiedenartigen Leidenserfahrungen, die er gemacht hat. Um diese Arten von Sterben, die wir jetzt gerade in Kürze erwähnt haben, um diese Arten von Sterben geht es hier nicht in unserem Text. Es geht hier nicht um das leibliche Sterben, nicht um das Sterben unter dem Anspruch des Gesetzes, Römer Kapitel 7, und auch nicht um irgendein Leidenskreuz, das es in der Nachfolge Jesu zu tragen gilt. Darum geht es nicht. Hier in diesem Text geht es um etwas anderes. Es geht hier um die ein für alle Mal vor circa 2000 Jahren am Kreuz geschehene geschichtliche Heilstatsache, dass als Christus gestorben ist, wir mit ihm, in unserem Stellvertreter, mit ihm gestorben sind. Darum geht es hier. Und wir haben am vergangenen Sonntag bereits darüber gesprochen, Gott hat Christus für uns zum Stellvertreter gemacht, sodass alles, was mit ihm in seinem Sterben am Kreuz geschehen ist, auch mit uns geschehen ist. Wir sind eins mit ihm durch seine Stellvertretung. Als Christus starb, starb er unsere Sünden und sündige Natur, die er auf sich genommen hat und ist nun frei von der Herrschaft der Sünde. Christus trägt jetzt nicht mehr unsere Sünden und unsere sündige Natur. Das hat er ein für alle Mal getan. Dort am Kreuz hat überwunden durch das göttliche Leben, das in ihm war. Wir werden darauf zu sprechen kommen am nächsten Sonntag. Er ist nun frei von der Sünde. Christus ist frei von der Sünde. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Römer Kapitel 6. Und dasselbe gilt auch für uns, weil er unser Stellvertreter ist und wir in ihm sind. Es handelt sich dabei um einen rechtsgültigen Akt von Seiten Gottes. Das ist sehr wichtig, nicht wahr? Hier geht es um juristische Dinge zunächst einmal. Dieser Akt von Seiten Gottes wird uns durch den Glauben zugerechnet. Und somit sind auch wir in Christus unserem selbstischen Wesen, darüber haben wir ausführlich gesprochen, allem, auch dem scheinbar Guten, gestorben und frei von der Herrschaft und Machtausübung der Sünde. Wenn ich sage scheinbar Guten, dann meine ich die Dinge in unserem Leben, die sich durchaus mit dem Willen Gottes decken, aber doch ihren Ursprung haben in uns selbst, in unserem Gutsein wollen und nicht im Herzen Gottes. Ja, das noch einmal ergänzend zu dem, was wir am vergangenen Sonntag bereits ausgeführt haben. Hier geht es also nicht um etwas, was seine Wurzeln hat in uns selbst, obwohl es sich decken kann, und deshalb ist es oft so schwer zu unterscheiden, decken kann mit dem Willen, mit dem offenbarten Willen Gottes. Ja? Da können wir dasselbe wollen, was Gott will, aber es hat seinen Ursprung in uns und nicht in Gott. Jemand sprach von dem Bösen im Guten, ja? Und auch von der Herrschaft dieses Gutseinwollens, das seine Wurzeln hat in uns, unser Wünschen, unser Verlangen, unsere Frömmigkeit, auch von der Herrschaft dieser Art von sündigem Wesen hat der Herr uns erlöst, sind wir mit hineingenommen in seinen Tod, sind wir dem abgestorben in Christus Jesus, weil er stellvertretend dafür gestorben ist. Das ist also nicht ein Ergebnis eigenen Bemühens, eigener Anstrengung von unserer Seite. Hier geht es zunächst einmal ausschließlich um das, was Gott in Christus Jesus getan hat. Es geht um etwas, was nicht immer wieder geschieht, sondern was ein für alle Mal geschehen ist. Denn was er gestorben ist, das ist der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Römer Kapitel 6, Vers 10. Es geht in unserem Glaubensleben entscheidend darum, dass wir diese Tatsache nun nach Römer 6, Vers 11 ständig im Glauben ergreifen. Also diese einmal geschehene Tatsache, Heilstatsache, dort am Kreuz, stellvertretend für uns, da sind wir mit eingeschlossen, gilt es immer wieder im Glauben zu ergreifen. Nämlich, dass wir bereits hinsichtlich unserer sündigen Natur gestorben sind. Die Betonung liegt auf sind. Etwas, was geschehen ist. Das nehmen wir jetzt und täglich und immer wieder im Glauben in Anspruch. Nicht unser Glaube, das ist auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang zu betonen, nicht unser Glaube bewirkt diese göttliche Wirklichkeit, sondern dieser Glaube stellt sich auf den Boden der göttlichen Wirklichkeit in Christus Jesus. Also nicht dadurch, dass wir es ständig im Glauben in Anspruch nehmen, wird es zur Wirklichkeit, sondern unser Glaube stützt sich und stellt sich auf die Wirklichkeit, auf diese göttliche Wirklichkeit Gottes in Christus. Und so schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 6, Vers 11, so auch ihr rechnet damit, dass ihr der Sünde gestorben seid. Es handelt sich bei diesem Wort, dass Luther mit dem für uns etwas Missverständlichen haltet euch dafür, so hat Luther übersetzt hat, um eine logische Schlussfolgerung, die auf Fakten beruht. Die Tatsache des Mitgestorbenseins basiert auf einem einmaligen göttlichen Geschehen. Unser Glaube, der uns ja bei unserer Bekehrung durch Gottes Wort geschenkt wurde, und Paulus erinnert in Römer Kapitel 6 an die an uns vollzogene Taufe, rechnet, wie mit Zahlen, rechnet mit dieser Tatsache immer wieder aufs Neue. Dieser Glaubensvollzug geschieht allerdings immer wieder in der Konfrontation mit dem, was unsere Vernunft und unsere Erfahrung uns bezeugt. Das ist typisch für unser Glaubensleben. Unsere Vernunft und unsere Erfahrungen oft stehen dem, was wir glauben, glaubend in Anspruch nehmen von dem, was das Wort Gottes uns bezeugt, entgegen. Und diese Auseinandersetzung zwischen Glauben und unserer Vernunft, beziehungsweise den sichtbaren und fühlbaren Erfahrungen, die wir als Gläubige machen, hat Luther immer wieder stark betont. Und so sagte er einmal im Blick auf den alten Adam: Ich muss den alten Adam täglich ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Ja? Ich muss den alten Adam täglich ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Luther hatte insofern recht, als sich unser altes adamitisches, ich-bezogenes Wesen immer wieder in unserer Erfahrung bemerkbar macht. Deshalb kommt er zu dem Ergebnis, das Biest kann schwimmen. Ja? Manchmal auch im Vollzug der Sünde, dem die Sünde ganz praktisch geschieht in unserem Leben. Ich spreche von den Gläubigen, ja. Nicht nur in inneren Auseinandersetzungen und Kämpfen mit irgendwelchen sündigen Gedanken oder dergleichen. Auch sind wir in unserem besten, vom Heiligen Geist gewirkten Taten nicht völlig frei von einer sündlichen Beimischung. Auch das müssen wir bedenken. Auch darin müssen wir Luther recht geben. Da geht es nach der Weise, an allem klebt das dicke Ich und wer es nicht glaubt, der täusche sich. Ne? Ja, ihr kennt diesen Ausspruch vielleicht. Umso wichtiger war es Luther, wir sprechen immer noch von Luther und seiner Sicht. Also bis dahin können wir ihm folgen und können wir ihm auch recht geben. Ja? Umso wichtiger war es Luther, dass wir ja nicht unsere Vernunft und unsere negativen Erfahrungen und unvollkommenen Zustand das Kampffeld überlassen, sondern im Glauben daran festhalten, dass wir durch das Erlösungswerk Christi am Kreuz dennoch vor Gott vollkommen gerecht sind. Das war Luther ganz wichtig. Das finden wir immer wieder. Gib deinen Zweifeln keinen Raum, weil du auf deine Erfahrungen schaust, die oft so negativ sind. Gib den Zweifeln keinen Raum und es recht nicht der Verzweiflung, weil deine Vernunft dir etwas anderes sagt, als das, was das Wort Gottes dir bezeugt. In dieser Auseinandersetzung stehen wir ja als Christen. Wer diese Auseinandersetzung nicht kennt, muss sich fragen, ob er überhaupt ein wiedergeborener Mensch ist, ein Christ ist. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch. Und dazu gehört eben dieser Kampf, ja, dass die Vernunft uns etwas anderes sagt als das Wort Gottes. Und da sagt Luther: Verzweifle nicht, gib dem Zweifel keinen Raum, sondern halte fest daran, dass du trotz deiner Sündhaftigkeit, die sich in der einen oder anderen Weise in deinem Leben bemerkbar macht, gerecht bist vor Gott und auch gerecht bleibst in Christus vor Gott, in ihm, nicht in dir selbst. Ne? Allerdings lehrte Luther meines Wissens nach nicht, dass unser alter Mensch, mit dem wir es noch zu tun haben, mit Christus gestorben sei. Das hat Luther nicht so gelehrt. Was ja Teil unserer Glaubensgerechtigkeit ist. Und darum ist seine Aussage, er müsse den alten Adam täglich ersäufen, nicht schriftgemäß. Ja? Also ich hoffe, dass wir es verstanden haben, worin wir Luther recht geben, vollkommen recht geben, besonders auch darin, dass wir vor Gott gerecht sind und bleiben in Christus Jesus trotz unserer Sündhaftigkeit, aber dass wir den alten Adam täglich ersäufen sollen und müssen. In dieser Aussage können wir Luther nicht folgen. Das ist nicht schriftgemäß. In Anlehnung an das Merseburger Gleichnis, anhand dessen der Erweckungsprediger Alois Hennhöfer, wahrscheinlich hat den Namen unter euch noch niemand gehört, ja? Die Wahrheit von Römer 6, Vers 11, also haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, beziehungsweise rechnet jetzt mit dieser Tatsache. Er hat das veranschaulicht. Anhand dieser Veranschaulichung wollen wir, wenn der alte Mensch sich meldet bei uns, unsere sündige Natur, der alte Adam, auf seinen Sarg klopfen, denn er ist tot, nach dem, was die Schrift uns bezeugt. Und im Glauben sprechen, holla da drin, was tot ist, das ist tot. Das darf sich nicht mehr regen. Ja? Das ist die Stellung, die wir haben sollen. Was tot ist, ist tot. Und dieser alte Adam ist mit Christus gestorben. Wir sind der Sünde gestorben in Christus Jesus. Tod ist tot. Wenn er sich dennoch regt, dann sollten wir es machen hier, wie Hennefer es sagt, anhand dieses Gleichnisses. Was tot ist, ist tot. Ne? Du hast nichts mehr zu melden. Unsere Vernunft und Erfahrung rebelliert gegen diese Glaubensstellung, die wir einnehmen dürfen. Aber damit haben wir ja auch überhaupt in unserem Glaubensleben zu tun. Auch in anderen Fragen unseres Glaubenslebens. Luther hat hinsichtlich der Erfüllung bestimmter Verheißungen vom sogenannten Widerspiel gesprochen. Und das ist doch wohl die Erfahrung aller Gläubigen in der Vergangenheit gewesen und ist sie noch in der Gegenwart, dass sich die Dinge zunächst einmal drastisch anders, völlig entgegen der Verheißung entwickeln, die wir glaubend in Anspruch nehmen. Wir beten also um etwas. Wir stützen uns auf eine von Gott gegebene Verheißung in der Heiligen Schrift. Und jetzt rechnen wir damit, dass sich etwas tut, dass der Herr sich darin verherrlicht. Aber es tut sich nichts. Im Gegenteil, es wird nur noch schlimmer mit den Umständen, mit denen wir es zu tun haben. Es wird nur noch schlimmer. Die Biografie Josefs aus dem Alten Testament ist dafür ein herausragendes Beispiel. Wir kennen ja seine Geschichte. Ne? Er hatte die Verheißung Gottes empfangen durch die Träume, die er geträumt hatte. Er hatte die Verheißung Gottes. Und dann ging es gerade hinauf auf den Thron Ägyptens. Ja? Nein, es ging hinunter nach Ägypten, nicht nur örtlich, sondern es ging hinein in eine Zeit der Not, der Anfechtung, des Leidens bis ins Gefängnis, bis es Gott gefiel, seine Verheißung an ihm zu erfüllen. Es entwickelte sich also gegenteilig von dem, was die Verheißung beinhaltete. Gott hatte gesagt, nicht wahr? Und da gab es eine wunderbare Verheißung für Josef und nun geschah alles ganz anders. Und Luther nennt das Widerspiel, mit dem wir es immer wieder zu tun haben. Das ist eine große Anfechtung für dich und für mich. Was denn nun? Erhört Gott meine Gebete nicht? Hat er sie nicht schon erhört im Namen Jesu? Und jetzt geschieht genau das Gegenteil. Da heißt es auszuharren, ja, zu warten auf Gottes Stunde, wie wir es ja vorhin auch schon gehört haben, in der Schriftlesung. Oder nehmen wir das Wort aus dem ersten Petrusbrief. Selig seid ihr, schreibt Petrus, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Die Gemeinde Jesu in der damaligen Zeit wurde verfolgt. Das waren schwere Zeiten für die Gemeinde Jesu, für die Gläubigen. Und da schreibt Petrus dieses Wort. Ihr seid selig. Sah man etwas von ihrer Seligkeit, von ihrer Glückseligkeit? Sah man etwas von ihrem Glück, das sie hatten? Da war lauter Unglück. Sah man etwas von der Herrlichkeit des Geistes Gottes in ihrem Leben? Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Man sah nichts davon. Und doch war es eine Tatsache. Wo ist da etwas zu sehen? Wo ist da etwas zu fühlen? Und doch sagt das Wort, es ist so. Ihr seid glückselig. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Eine göttliche Tatsache, die es im Glauben anzunehmen gilt. Ist nicht auch gerade in unserer Zeit das Wesen und das Wirken des Satans mit Händen zu fassen? Sehen wir da etwas vom Sieg Jesu? Das Gegenteil spielt sich ab in dieser Welt. Und doch glauben wir, dass unser Herr den Satan am Kreuz auf Golgatha besiegt hat. Er hat, Kolosserbrief, die Mächte der Finsternis im Triumphzug einhergeführt. Ja, der Sieg Jesu ist schon da. Er ist geschehen am Kreuz auf Golgatha. Dort hat er herrlich gesiegt über alle Mächte der Finsternis, über die Macht der Sünde, über die Macht des Todes und eben auch über den Satan. Wir sehen nichts davon in dieser Welt. Im Gegenteil, es ist das Widerspiel, von dem Luther sprach. Das sehen wir. Aber von seinem Sieg, und doch ist der Herr Sieger, und dieser Sieg wird sich am Ende der Zeit offenbaren. Und so verhält es sich mit dieser wunderbaren und frohmachenden Wahrheit vom Mitgekreuzigtsein. Halten wir im Glauben fest an dem, was uns im Wort Gottes bezeugt wird, und geben Gott die Ehre dadurch, wie Abraham es tat, von dem es heißt, er war stark im Glauben und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Er sah das Gegenteil, nämlich, wie Paulus sagt, seinen erstorbenen Leib sah er an. Da war nicht zu hoffen, gar nicht zu hoffen, nicht zu sehen, nicht zu fühlen. Und doch hielt Abraham fest an der Verheißung. Und wir halten fest an der Tatsache, dass wir mit Christus gestorben sind, obwohl wir immer wieder zu tun haben mit unserem alten Menschen. Dennoch ist es die Wahrheit, die göttliche Wahrheit, auf die wir uns verlassen dürfen. Vertrauen wir also dem Wort Gottes. Das Wort Gottes selbst will uns doch diesen Glauben schenken. Der Glaube, den du hast an Gottes Wort, ist schon eine Wirkung des Wortes Gottes, des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes weckt Glauben, das Wort Gottes stärkt den Glauben in Christus Jesus. Ja? Wie Paulus, so wollen auch wir immer wieder urteilen, das heißt davon überzeugt sein, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben, also auch ich bin in Christus Jesus der Sünde gestorben. Wir kommen langsam zum Schluss. In Römer Kapitel 6, wo Paulus mit Bezug auf die Taufe die großartige Wahrheit entfaltet, dass wir in Tod und Auferstehung, zur Auferstehung kommen wir dann noch am nächsten Sonntag, dass wir in Tod und Auferstehung mit Christus eins sind. Da stellt er die Frage, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, eins gemacht mit seinem Tod? Sie sind also mit in sein Sterben einbezogen worden. Und diese Frage dürfen wir nicht so verstehen, als wären die Christen zu Rom bezüglich dieser Wahrheit und ihrer Anwendung im täglichen Leben, ich betone das, im täglichen Leben, das ist was für den Alltag, ne? Das sind nicht hier irgendwelche theologischen Gedanken, die wir vermitteln, rein theoretischer Natur, die mit unserem alltäglichen Glaubensleben nichts zu tun hätten. Ne? Auch das Brandopfer, über das wir am kommenden Sonntag noch sprechen werden, ne? Hat seine Bedeutung für unseren Alltag. Das ist Lebensbrot für den Alltag, für den Glaubensalltag. Also wir dürfen nicht meinen, die Christen, wenn Paulus schreibt, wisset ihr nicht, wir müssen nicht meinen, dass die Christen damit in ihrem alltäglichen Glaubensleben nichts anzufangen wussten. So dürfen wir das nicht verstehen. Er weist sie lediglich im Zusammenhang mit seinem Thema auf diese Wirklichkeit hin. Die Frage ist allerdings, wie steht es da mit uns? Wissen wir um diese kostbare Wahrheit? Sie wird ja kaum verkündigt. Haben wir sie schon gehört in irgendeiner Verkündigung des Wortes Gottes? Wissen wir darum und haben wir sie uns im Glauben an Gottes Wort angeeignet oder sie einfach links liegen lassen? Ne? Links liegen lassen, weil wir dachten, ja na nun, was sagt mir das? Ich will lieber hören, was ich zu tun habe in meinem alltäglichen Glaubensleben. Das ist ja typisch für unsere Zeit. Da wird dir gesagt, du musst gehorsam sein, du musst dieses tun, musst jenes sein, vor allen Dingen musst du treu sein und treu bleiben. Das hört man gerne. Ne? Aber was Gott in Christus getan hat und dass wir alles zunächst in ihm haben, dafür ist kaum Verständnis da. Und eben auch nicht für diese wunderbare Wahrheit, dass wir mit Christus gestorben sind. Ne? Das ist für unser tägliches Glaubensleben unentbehrlich, das zu wissen. Ne? Das ist unentbehrlich, das zu wissen. Womit beschäftigen wir uns am meisten in unserem Glaubensleben? Also in der Regel mit dem, was wir zu tun haben, ne? Nicht mit dem, was Gott in Christus getan hat. Dann beschäftigen wir uns mit irgendwelchen speziellen Wahrheiten im Blick auf Israel, im Blick auf zukünftige Dinge. Das wird dann oft auch sehr reißerisch dargestellt. Ne? Das packt den natürlichen Menschen. Ich werde daran erinnert, was ich gelesen habe in einer Predigt von Lloyd-Jones, dass sein Vorgänger einmal zu ihm sagte, heute wird die Versammlung voll sein. Warum? Ich spreche über endzeitliche Dinge und das interessiert die Leute. Ja? So ist es, ne? Was interessiert uns? Worin leben wir täglich? Was ist unsere Freude? Was ist unsere Wonne? Ist es Christus, in dem wir alles haben, wie Petrus sagt, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient? Ist das deine Freude täglich? Und dann kommt es dahin, das ist die Folge davon, ne? Wir sprechen ja am nächsten Sonntag noch darüber, dass Gott sich um alles kümmert, was dein Leben ausmacht. Er kümmert sich um die großen Dinge, um dein ewiges Heil. Er kümmert sich um die kleinen Dinge, um die alltäglichen Dinge. In wunderbarer Weise verherrlicht er sich darin. In unserer geistesarmen Zeit ist es zu befürchten, dass viele diese Wahrheit bis zu ihrem letzten Atemzug nicht verstanden haben. Sie gehen mit ihrer Unwissenheit ins Grab. Nicht, dass sie verloren wären, aber sie haben etwas ganz, ganz entscheidend Wichtiges für ihr Glaubensleben nicht verstanden. Bis zum Schluss nicht. Das ist ganz, ganz notwendig. Wenn man das selbst erkannt hat und sieht den Zustand der Gemeinde Jesu, gerade auch im Blick auf diese wunderbaren Wahrheiten, dann kann man sich nur vor Gott demütigen, auch stellvertretend im Namen Jesu und sagen, Herr, öffne doch die Augen. Öffne mir vermehrt die Augen, öffne auch den anderen grundsätzlich die Augen dafür, dass sie verstehen, worum es da geht. Dass das praktische Wirklichkeit ist und wird. Selbst Pastor Busch, den schätzen wir ja sehr und zitieren ihn auch hier und da. Ja, das war wirklich ein gesegneter Mann Gottes. Aber selbst er hat erst im Alter angefangen, diese Botschaft für sich zu erfassen. Er bekennt es in einer Predigt über Römer 6, kann man heute noch hören, ne? In einer Predigt über Römer 6, da bekennt er es. Da nennt er sich, bezeichnet sich selbst als einen alten Kerl. Er korrigiert sich darin hinsichtlich der Richtigkeit des Verses, den er in einem Andachtsbuch, kann man nachlesen, 365 mal eher, ja, den er in einem Andachtsbuch zitiert hat. Da heißt es nämlich, Liebe, zieh uns in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Ich frage mich, wenn wir diesen Vers irgendwann gehört haben oder gehört hätten, wären wir darüber gestolpert, über diesen Vers? Hätten wir gesagt, das stimmt doch eigentlich gar nicht, was da steht. Liebe, zieh uns in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Denken wir eigentlich darüber nach, ob etwas richtig ist, ob etwas verkehrt ist, oder schlucken wir das einfach nur so? Ich fürchte, dass manche unter uns gar nicht darüber gestolpert wären. Unter anderem schreibt er auch in dieser Andacht die Worte, Gott will, dass wir mit Jesus sterben und mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Das ist eine Ermahnung, ja? Gott will, dass wir mit Jesus sterben und mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Und jetzt erst, als alter Kerl, wie sich Pastor Busch hier in dieser Predigt nennt, fing er an zu begreifen, dass es hier aufgrund von Römer 6 ganz anders heißt. Und heißen muss, wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden zu einem Leben. Wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Ja? Das klingt ganz anders, als Gott will, dass wir mit Jesus sterben und mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Ja? Wir sind es schon. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden. Und erst im Alter ist ihm diese wunderbare Wahrheit aufgeschlossen worden. Also, hört euch das nochmal an in dieser Predigt. Gebt einfach ein bei Google Pastor Wilhelm Busch, Römer Kapitel 6. Da könnt ihr es hören, wenn ihr wollt. Ihr Lieben, müssen wir erst alt und grau werden, um von der Herrlichkeit und Kraft dieser Botschaft ergriffen zu werden. Unser Herr mag uns geöffnete Augen des Herzens schenken, dass auch wir es so früh wie möglich mit Paulus bezeugen können. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. In Christus Jesus. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus, hab Dank für diese wunderbare Botschaft, für dieses herrliche Evangelium von dem, was du, Vater im Himmel, in deinem lieben Sohn an unserer Stelle vollbracht hast, dass wir vollkommen eingeschlossen sind in dieses wunderbare Heilsgeschehen, mit dir gestorben und mit dir auferstanden zu einem neuen Leben. Amen.